Cool, dass du da bist heute Morgen in dieser Ferienzeit und ich freue mich riesig, dass ich endlich, glaube ich, auch mal wieder predigen darf zu Pfingsten. Meistens sind wir ja unterwegs mit mit Royal Rangers Camps und dieses Jahr nicht. Wir haben ein großes Distriktcamp bei Leipzig im Sommer und deswegen freue ich mich ja heute Morgen habe mich auf diesen Gottesdienst gefreut. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, die ihr über 100 Jahre schon Lobpreisgottesdienste macht, oder? In Dessau, schön euch wieder zu sehen heute Morgen, schön, dass ihr da seid. Aus dem ganzen Land kommt ihr immer Pfingsten hierher, das verändert unser Land hier. Ich habe mal kurz gegoogelt, einer modernen Umfrage zufolge weiß jeder dritte Deutsche, was Pfingsten ist. Hat mich ein bisschen erstaunt, aber angesichts von Google, unser Freund, ist das wahrscheinlich naheliegend. Man googelt schnell mal, was ist Pfingsten und dann weiß man es. Und ich erinnere uns heute Morgen ganz seriös daran, dass wir als Deutschland seit der Weimarer Republik einen Feiertag haben, extra wegen Pfingsten. Der Pfingstmontag. Und das mögen wir doch noch ein bisschen durchziehen. Wünsche ich euch allen. Wegen der Ausgießung des Heiligen Geistes, die während eines jüdischen traditionellen Wochenfestes, das Shavuot-Fest, in Jerusalem stattfand. Gehen wir mal kurz gedanklich zurück, 2000 Jahre in diese Zeit, in der Jesus nicht mehr da war, die Jünger noch da waren und nicht so wirklich wussten, was jetzt kommt. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes fand genau an diesem Wochenfest statt. Dieses Fest feierten die Juden eigentlich seit der Wüstenwanderung. Also bis Jesu Zeit, weit über 1000 Jahre, war das fest verankert in der jüdischen Kultur. Ursprünglich war das ein erstes Erntedankfest in dieser Zeit. Ist ja nicht Deutschland, ist ja eine andere Wetterlage. Und da waren die ersten Früchte da. Vor allem war das Korn da und der Weizen war da. Und während der Tempelzeit machten sich die Bauern aus den Dörfern auf in Israel auf diesen längeren Weg, Tagesmärsche nach Jerusalem, um eine Auswahl der ersten Früchte zu bringen und Gott zu danken. Das hebräische Wort Shavuot bedeutet Wochen. Und von dieser neuen Ernte sollten die Kinder Israels nicht essen, solange bis die erste Gabe Gott geweiht war. Als Dank, dass Gott Israel segnet. Und da strömten zur Zeit des zweiten Tempels Massen von Leuten nach Jerusalem, um ihre Erntegaben zu bringen, eigentlich um Gott zu danken für diese erste Jahresernte. Und das war ein Massenfest. Und wir finden die Überlieferung, da es ein Fest für alle war und jeder seinen Dank für Gott ausdrücken konnte, in der Apostelgeschichte 2. Wir sind Lukas sehr dankbar dafür, dass er uns das so vermittelt, was dann dort geschah. Die Juden waren unterwegs, aus der Tradition heraus feierten sie wie immer. Die Jünger saßen mit 120 Leuten auf dem Dach, waren dem Wort Gottes gehorsam, geht nicht aus der Stadt, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Sie wussten weder, was das ist, wie sich das anfühlt, wie das kommen würde. Käme das per Emerson? Sie wussten es nicht. Sie sitzen da beim Beten. Und dann heißt es in Kapitel 2, und als der Tag des Pfingstfestes, dieses Shavuot, erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seinem eigenen Dialekt reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht alles Galiläer? Wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, reden, in der wir geboren sind? Parther, Meder, Elamiter, die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Und so steht Petrus dann in diesem Moment auf als ein Apostel, der ja die ganze Ostergeschichte durchgemacht hat, mit Jesus unterwegs war. Und ich bewundere immer noch seine Schlagfertigkeit, weil der Heilige Geist kam vom Himmel und er hatte jetzt keine Möglichkeiten eines Bibelstudiums. Er hatte jetzt keine Möglichkeit, noch schnell sein Lexikon mal zu holen, um mal nachzuschlagen, wie sich das denn jetzt mit bibelstellenden Texten aus dem Alten... Ich wäre nach Hause gerannt, ich hätte mein Loris gesucht, ja. Ich hätte gedacht, Gott, ich muss jetzt mal studieren gehen. Aus dem Stand heraus kommt ihm, was in ihm ist. Und ich feiere das, weil das wohl mein erster Part ist für diese Predigt hier heute Morgen. Was ist das, dass der Heilige Geist vom Himmel kam? Finden wir das irgendwie belegt im Alten Testament? Und es bricht aus ihm heraus der erste Beweis des alten, gültigen Testamentes. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Schrift umzuschreiben, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und hier bringt Petrus in seiner ersten uns überlieferten Predigt diesen ersten alttestamentlichen Beweis für was? Denn es kann nicht sein bis heute, dass etwas mit Jesus zusammenhängt und geschieht, das nicht im Alten Testament angekündigt und belegt ist. Das brauchen wir für die letzte Zeit, es zu wissen. Es muss im Alten Testament belegt sein. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Dass Petrus jetzt den Mund aufmacht und hier etwas von sich gibt, das ist nicht eine Deutung von ein paar Menschen gewesen, die ein paar Wünsche hatten oder die einfach noch ein Trauma von Ostern und der Kreuzigung kompensieren mussten. Und dann setzt man sich halt was zusammen. Sondern das sind Beweise des Alten Testamentes. Und so wollen wir uns heute Morgen mal drei große Haupttexte des Alten Testamentes der Propheten Gottes anschauen und lauschen. Und starten mal mit Petrus. So lesen wir dann weiter, Apostelgeschichte 2, dass Petrus dann aufstand mit den 11 Aposteln, seine Stimme erhob und zu ihnen redeten. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja 9 Uhr morgens, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und jetzt zitiert er Joel Kapitel 3, Altes Testament, Vers 17. Es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich, und achte mal auf die Formulierung, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Es hat also mit dem Heiligen Geist zu tun, wenn ein Mensch den Namen Jesus anrufen wird und gerettet wird. Ich finde es persönlich als Pastor schrecklich, wenn Menschen in Panik anrufen, kannst du mal noch schnell jemanden besuchen oder kommen, der am Sterben ist. Und wenn du dann merkst, der Mensch hat keinen Zugang, hat keinen Zugang. Und ich kann es nicht machen. Ich kann ihm die letzte Ölung geben, ich kann ihn segnen, ich kann für ihn beten, ich kann das Wort. Und du merkst, der Mensch hat keinen Zugang. Und es hat etwas mit diesem Heiligen Geist zu tun, den ein Mensch braucht, den anschubst und der zu Jesus kommt und den Namen des Herrn anruft und dann wird er gerettet werden. Menschen hören und erleben Gottes Reden, weil der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Sie spüren ihn, sagt Paulus. Und mir fällt hier überhaupt mal auf, dass hier ein Wort steht, nämlich ausgießen. Habt ihr das bemerkt? Hätte es nicht auch gereicht, wenn die Bibel geschrieben hätte und Gott gab den Heiligen Geist? Oder Gott schenkte die Kraft Gottes? Aber es steht hier im Alten Testament und es steht hier 1:1 wiedergegeben von Petrus und Lukas, ausgegossen. Denn es will etwas sagen. Ausgießen ist so ein kraftvoller Ausdruck. Ausgießen ist so ein Auszug von Großzügigkeit, von Fülle, von Überfluss. Geben kann ich dosieren. Geben kann ich sparsam, punktuell, mit Vorbehalt. Warum wird Ausgießen für diesen großartigen Heiligen Geist im Joel verwendet und im Petrus-Predigtext schon das zweite Mal? Wollen wir uns mal einen weiteren alttestamentlichen Text über den Heiligen Geist anschauen? Jesaja 44, der große Jesaja. Da heißt es dann im Vers 3, denn ich werde Wasser gießen über das Durstige und ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen. Und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen. Und wird mit dem Namen Israels genannt werden. Immer wieder Bilder und Bilder und Bilder. Bilder, an denen Gott uns seine Botschaft verständlich machen will. Der ausgegossene Geist, heißt es hier, ist purer ausgegossener Segen auf seine Kinder. Ich will meinen Geist ausgießen und meinen Segen ausgießen auf meine Sprösslinge. Es ist purer ausgegossener Segen auf die, die durstig sind, auf die, die sich trocken fühlen. Und es ist richtig, Gott zu zeigen, Herr, ich bin durstig, ich will mehr von dir. Aber ich finde, wir sollten auch darauf achten, dass wir diese Fülle dann wahrnehmen und ihm dafür danken, Herr, es ist so großartig, dass du mich wieder übergossen hast. Sie werden aufsprossen und sie werden wachsen. Gott sieht Menschen wachsen durch die Begegnung des Heiligen Geistes. Er sieht, wie Menschen, die in die Fülle des Heiligen Geistes sich bewegen, die ihm Raum geben, wachsen. Und hey, ich finde hier an dieser Stelle eine besondere, mächtige Aussage über das Leben dieser Menschen kommen, die dem Heiligen Geist Raum geben. Da siehst du irgendwie so einen Prozess, es entwickelt sich ein Statement in ihren Herzen. Ich gehöre dem Herrn. Wenn Menschen erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann wächst die Heilsgewissheit in ihnen. Und sie hören sich sagen, ich gehöre dem Herrn, ich bin sein Eigentum. Zu dem Eigentum kommen wir nochmal später in der Predigt. Schauen wir uns einen dritten großen Bericht an, was ein anderer Prophet Hesekiel empfängt über ein Wort Gottes. Hesekiel 36. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Hesekiel war Prophet zu einer üblen Zeit in Israel, wo das Volk Israel sich von Gott bewusst weggewandt hatte, wo es Götzendienst eingeladen hat in unaussprechlicher Form. Und wo die Propheten der damaligen Zeit von Gott hörten, was soll eure Zukunft sein? Ihr seid ein auserwähltes Volk. Ich wohne unter euch und wenn ihr mich nicht habt, dann seid ihr schwach und dann werden Feinde euch vernichten. Und dann kam die assyrische Gefangenschaft, später dann die babylonische. So, das war das Umfeld eines Hesekiels grauenvoll für ihn. Mitzuerleben, nichts ändern zu können daran. Er sieht eine Vision, wie die Gegenwart Gottes aus dem Tempel, aus dem Gottesdienstgebäude sich wegbewegt, weg vom Gott. Ich möchte so eine Vision als Pastor nicht haben. Der Heilige Geist sagt, ich verlasse die Jesusgemeinde, du kannst machen, was du willst. Und du siehst im Traum, wie der Heilige Geist sich wegbewegt aus Jerusalem. Und er konnte nichts tun. Und hier kommt Gott und sagt, es kommt die Zeit. Da kommt mein Wasser auf euch. Interessant finde ich Vers 25. Hier liest du nichts vom Ausgießen, sondern hier liest du vom gezielten Wasser besprengen. Der Altar wurde besprengt. Das ist viel konkreter und zugespitzter. Das ist nicht einfach ausgießen. Das ist besprengt. Und ich finde das so angemessen, weil auch meine persönliche Unreinheit und meine persönliche Sünde immer ganz konkret ist und nicht allgemein. Deswegen dürfen wir doch das Vaterunser bitte auch nicht so einfach allgemein verstehen. Vergib uns unsere Schuld. Ja, das kann jeder sagen. Vergib mir meine Schuld. Das ist wie, ich gehe das Essen einkaufen. Aber deine und meine Schuld ist immer konkret. Ist immer auf den Punkt formulierbar, oder? Meine jedenfalls. Und da reicht mir nicht dieses einfach Ausgießen, sondern der Heilige Geist kommt ganz konkret zu mir, ganz konkret und spricht mich an. Und sagt, Sigi, bitte, nimm das Blut von Jesus in Anspruch und ändere deine Haltung. Und lass dir die einzelne konkrete Sache vergeben. Und der Heilige Geist, von dem Jesus später sagt, dass er uns überführt, geht bei dir und bei mir immer konkret ran, oder? Johannes Christostomos, den ich sehr schätze, ein Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, er sagte einmal ungefähr so, die Fülle des Heiligen Geistes führt uns immer zu Demut und Gehorsam Gott gegenüber. Die Fülle des Heiligen Geistes führt uns immer zu Demut und zu Gehorsam Gott gegenüber. Und ein neues Thema bei Jeremia ist hier die Sache, wenn wir die Verse noch eingeblendet haben, mit dem Leben nach dem Wort Gottes. Bis dahin gab es die 10 Gebote und viele andere und es hieß, jo, halte euch dran. Und Gott kriegt eine Krise, weil er merkt, das funktioniert nicht, sie halten sich nicht dran. Sie halten sich nicht dran. Dann heißt es hier, dass Gott durch den Heiligen Geist, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, dem Menschen ein neues Herz schenkt, einen neuen Geist in sein Inneres legt. Und der Unterschied zwischen Stein und Fleisch, den können wir doch alle verstehen, oder? Stein ist hart, Stein ist unnachgiebig, Stein ist stur, Stein tut weh, wenn er dich trifft. Fleisch ist dagegen lebendig, ist voller Energie. Menschen können mit dem Wort Gottes etwas anfangen, wenn der Heilige Geist in sie hineinkommt. Deswegen brauche ich den Heiligen Geist für Offenbarung mit dem Wort Gottes. Dann wird es nicht nur mehr Kopfwissen, sondern dann wird es Herzenswissen und wer das Herz voll ist, der macht es, der tut es. Die Fülle des Heiligen Geistes führt immer zu Demut und zu Gehorsam. Pfingsten Das Schavuot-Fest, die Ausgießung des Heiligen Geistes, mitten in dieses Fest hinein ist eine alttestamentliche Erfüllung von Gottes Ansage für die Menschen. Gott hat es vorhergesagt und Menschen erfahren ihn nun. Fassen wir kurz zusammen auf dem Beamer. Die alttestamentliche Grundlage und Erfüllung spricht von einem Ausgießen. Wasser auf alles Fleisch. Spricht vom Werden am Wasser, dass wir am Wasser aufsprießen werden und dass wir uns zu Gottes Eigentum zählen und bezeichnen können. Und die alttestamentliche Grundlage zeigt auf, dass es uns reinigt, dass der Heilige Geist bei einem Prozess dabei ist, dass er mich reinigt und dass er das schafft, dass das Wort Gottes im Herzen von Menschen ankommt. Wenn du das erlebst, dass das Wort Gottes zu dir spricht, dann ist das eine Auswirkung dieses großartigen Ausgießens des Heiligen Geistes auf unser Leben. Und wenn du das so noch nicht erfährst, dann streck dich danach aus und sag, Heiliger Geist, offenbare mir das Wort Gottes. Schauen wir uns jetzt mal Jesus an mit seinen Verheißungen und Erfüllungen und das nur ganz kurz, weil er da ja im Johanneskapitel im Brief sehr, sehr viel über den Heiligen Geist spricht. 14, 15, 16 lohnt sich heute Nachmittag, auch morgen am Feiertag zu lesen. Aber was mir kam für die Predigt ist, dass Jesus seinen Jüngern befiehlt, richtigerweise befiehlt, konsequenterweise befiehlt, aus den Gedanken heraus, dass da etwas vom Himmel auf unser Leben kommt und wenn es nicht vom Himmel kommt, ja, dann haben wir es nicht. Und dass Jesus konsequenterweise sagt, dass sie auf die Verheißung des Vaters bitte, bitte, bitte warten sollen und nicht zu früh begeistert die Fahne schwenken und sagen, habt ihr schon gehört von Jesus? Sollten wir uns merken für heute, tu nichts ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir lesen mal Apostelgeschichte 1, Abvers 4. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu sagen, warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, wieder dieses Wasservergleich, ja. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammenkamen, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Aufgabe, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Eure Aufgabe ist vielmehr, dass ihr euch um die Kraft des Heiligen Geistes kümmert, denn die werdet ihr empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das finde ich einen guten Rat für uns heute. Nicht zu viel YouTube-Videos von Pastoren hören, die sagen, wann Jesus wiederkommt. Lieber dich um die Kraft Gottes kümmern. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das gehört zusammen. Das braucht Wittenberg und Dessau. Sowohl in Jerusalem als in ganz Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt, Wittenberg und Dessau. Und in Johannes kündigte Jesus einen Tröster an. Den Geist der Wahrheit. Johannes 14. Ich werde den Geist, den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Ist doch erstaunlich, dass Jesus seinen Vater bitten muss, oder? Was für eine Innigkeit, was für eine Bedeutung, dass wir den Heiligen Geist haben, dass der dann bei euch ist, den Geist, einen Beistand, einen Paraklet, einen Helfer, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und ihr werdet nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Ich finde es doch erstaunlich, dass in unserer heutigen Gesellschaft betont wird, dass es keine einzige Wahrheit gibt. Jeder hat halt seine Wahrheit, ja. Und wir schütteln dann manchmal als Christen mit dem Kopf, aber eigentlich sollten wir nicht mit dem Kopf schütteln, sollten großes Verständnis haben und sagen, ja, Amen. Ihr habt den Geist nicht. Ihr könnt gar nicht anders, als zu sagen, es gibt doch keinen in unserer Gesellschaft, der die reine Wahrheit hat. Aber der Vater im Himmel, und das müssen wir jetzt demütig verarbeiten, schenkt seinen Kindern einen Geist der Wahrheit, dass du da sitzt ganz still und spürst, was richtig und falsch ist. Was für ein Geschenk des Himmels. Manchmal kostet dich das deinen Kopf, wenn du dich äußerst in eine Situation hinein, die ganz anders bewertet wird. Aber das ist, was Jesus sagt. Es gibt einen Geist der Wahrheit in dieser Welt, den die empfangen können, die Jesus lieben. Und die Auswirkungen, Apostelgeschichte 2, da berichtet Lukas, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, Jesus, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Und da ist Petrus wieder bei dem Wort ausgießen. Nachdem Jesus in den Himmel erhöht wurde, empfing er vom Vater die Kraft des Heiligen Geistes und goss sie aus auf die Jünger. Und Petrus macht weiter und verkündigt im Vers 38, tut Buße, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird, das ist auch du und ich. Kehrt um, lass dich taufen und empfange Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes ist so etwas, ist es etwas tricky. Weil das Ereignis mit dem Sprachenbeten und der Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, das wiederholte sich dann in kurzer Zeit bei den Heiden. Da lesen wir in Apostelgeschichte 10, während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus aus Jerusalem gekommen waren, waren in heller Aufregung darüber, dass nun auch der Heilige Geist die Gabe des Heiligen Geistes auf die Nationen, was wieder ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und das war jetzt nicht mehr ägyptisch und das brauchte es nicht. Es war im Haus eines Soldaten, eines Cornelius. Das war das normale Sprachengebet, was Menschen bis heute nehmen und leben und tun können. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist schon empfangen haben. Also du kannst schon erfüllt sein, bevor du am 28. Juni getauft wirst. Halleluja. Es war jetzt ein Werbeblock für mich, von mir als Pastor. Wenn du noch getauft werden möchtest, komm zu uns, sag Bescheid. Wir haben ein herrliches Tauffest an der Elbe. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Das wünschte ich mir auch mal, manchmal die Vollmacht zu haben, weil manche sich nicht trauen, sich taufen zu lassen. Dürfte ich als Pastor befehlen? Nein, heute nicht mehr. In Deutschland, in der Demokratie, ist okay. Gut. Und sie redeten in neuen Zungen, heißt es dann hier. Da hatte ich doch mal ein Gespräch mit einem Pastor, der mir sein Programm gerade erzählte in seiner Gemeinde. Und er sagt, ich bin gerade dabei, meiner Gemeinde in der Bibelstunde zu erklären, was die Gaben des Geistes sind, die neuen Blöcke und Korinther und so, alles das, was man im Studium so lernt. Und dann sagt, die zeigt mir die Person dann am Flipchart, guck mal so, und hier, wir sind jetzt hier an der Stelle, und ich hörte der Person zu, und dann sagte mir die Person doch, das musst du dir mal überlegen, einem Pfingstpastor, wird gesagt, ich bin froh, dass ich die Gabe des Zungenredens nicht geschenkt bekommen habe. Damit ging ich nach Hause, tief bewegt. Ich dachte, da ist ein Mensch froh, dass er eine Gabe nicht bekommt, die ihn aufbaut, die ihm hilft, die ihm beten hilft. Ich staune drüber. Es ist ein Geschenk der Auferbauung. Im 1. Korinther 14 heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Ich bin froh, dass ich etwas nicht habe, das mir gut tut. Vers 14, wenn ich in einer Sprache bete, sagt Paulus, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Was nun? Ich will beten mit dem Geist, ich will auch beten mit dem Verstand, ich will singen im Geist, ich will auch singen in Deutsch. Gut, gehen wir weiter. Was tut der Heilige Geist noch? Was ist der Heilige Geist noch? Der Heilige Geist ist eine Anzahlung der ganzen Erbsumme. Ich finde das ein interessantes Bild, was Paulus aufmacht, was tief verankert ist im Leben der damaligen Menschen. Und Gott benutzt dieses Bild und sagt, ja, so ist es. Ich will das kurz erklären. Als meine Frau und ich vor vielen Jahren unser Haus kauften, in dem wir leben, wollte der damalige Eigentümer am Tag der Notarunterzeichnung eine erste Rate. Das war so ein Privatdarlehen, was wir da vereinbart hatten. Und er wollte am Tag der Unterschreibung eine erste Rate. Und das diente ihm zu einer finanziellen, rechtlichen Sicherheit, dass der Rest garantiert noch folgen würde. Wir saßen beim Notar, das war alles rechtskräftig belegt, aber er wollte, dass das in den Kaufvertrag geschrieben wird. Es diente ihm zu einer finanziellen, rechtlichen Sicherheit, dass er noch nicht alles hat, aber der Rest noch kommt. Paulus sagt im Epheser 1, 13 folgendes. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt, gläubig geworden. Ja, ihr habt das Evangelium gehört, ihr seid gläubig geworden an Jesus Christus. Aber jetzt sagt er, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Und das griechische Wort Arachon bezeichnet genau so eine Anzahlung, die ein Käufer damals leistet. Da gab es keinen Notar, da war Handschlag angesagt. Und da war das alles noch ein bisschen offener, das ganze System. Aber es fanden ja Kaufverträge statt. Und der Käufer leistete eine Anzahlung, mit dem er sie ausdrückte, ich binde einen Vertrag. Ich binde hier einen Vertrag. Ich mache ihn rechtskräftig. Ich binde hier ein Versprechen, dass die restliche Summe noch folgen würde. Da gab es weder deutsches Notarwesen, aber es gab Handschlag und Siegel und Schriften. Und eine Anzahlung war ein Versprechen. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der die Anzahlung ist. Gott macht dir eine Anzahlung, dass der Rest auf dein Leben noch kommt. Der Heilige Geist, den du erlebst, dem du glaubst, den du Raum gibst, ist ein ausgegossenes Siegel auf unserem Leben. Also nicht nur, dass wir ein Erbe bekommen, sondern wir sind durch das Geschenk des Heiligen Geistes versiegelt worden. Das haben wir bis heute in unserem Rechtswesen. Es gibt rechtskräftige Siegel. Ich habe einige Papiere in der Gemeinde, einige Papiere hast du zu Hause. Du bist dankbar, dass da ein offizielles Siegel drauf ist. Weil was sagt dir das? Bis heute wird dieses Siegel dazu verwendet, etwas zu sichern. Ein Testament wird gesichert. Es wird aufgedrückt auf etwas Verschriftlichtes. Und hier in diesem Kontext werden wir als Eigentum Gottes identifiziert. Das bekommst du wahrscheinlich selten mit in deinem sichtbaren Leben. Aber wenn du dem Heiligen Geist Raum gegeben hast, und hier will ich mal als Pfingstler nochmal klarstellen, dass mit dem Heiligen Geist erfüllt sein nicht heißt, dass der Heilige Geist nicht bei der Bekehrung dabei ist. Jeder, der den Namen Jesus anruft, kann es nur, weil der Heilige Geist in ihm lebt. Nur die Bibel unterscheidet zwischen Heiligen Geist in mir und erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Ja? So, und jetzt nochmal. Dieses Siegel wird benutzt, um etwas zu identifizieren. Und der Heilige Geist in dir erklärt in der unsichtbaren Welt, dass du Gottes Eigentum bist. Und ich gestehe dir, ich bin tief davon überzeugt, du willst nicht wissen, was in der unsichtbaren Welt gegen dich läuft. Du willst es nicht wissen. Und lass es auch. Lass es auch. Sondern vertraue Gott, dass er dir den Heiligen Geist geschenkt hat und hat dich versiegelt für den Rest deines ewigen Lebens. Wir stehen unter seinem Schutz mit diesem Siegel. Wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind seine Kinder. Und mit diesem ausgegossenen Siegel zu leben, bedeutet, dass wir Gott gehören. Und wenn du dir jetzt mal so ein Paket vorstellst, um das herumgebunden wurde und dann richtig mit Wachs und großem Siegel, in dieses Paket, was Gott geschnürt hat, dein Leben mit ihm in dir, darf sich niemand mehr in dieses Paket einschleichen. Niemand darf sich mehr in dieses Paket einmischen. Du bist erlöst für alle Zeit, gerettet für alle Zeit. Stirbst du, bist du bei Jesus. Und du kannst sicher sein, dass du deine Reise mit Jesus, deinen Weg mit Jesus unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zum Ziel bringen wirst. Denn wenn Gott dich führen darf durch den Heiligen Geist, dann führt er, wie er möchte, aber er führt dich an sein Ziel. Und es hat aber auch eine Sache, dass wir, die wir zum Glauben kamen und im Heiligen Geist versiegelt sind, als Jesus gemäße Menschen leben. Dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben, indem wir unsere eigenen Wege gehen und diesem Siegel, das Siegel ignorieren und dem Wesen Jesu nicht entsprechen. Epheser 4, sollten wir mal bringen, 3, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Das ist eine ganz große Sache, die ich auch manchmal Jesus bringe und sage, Jesus, vergib mir, dass ich dem Heiligen Geist nicht gehört habe. Ich will es ernst nehmen in meinem Leben, weil mir bedeutet der Heilige Geist so viel. Es ist ein Siegel. Und ich wehre mich dagegen. Und ich kann, weil er liebt mich und er ist so gentlemanlike und er kommt immer wieder, der Heilige Geist. Aber wie oft habe ich ihn betrübt? Und mir ist das nicht egal. Da gibt es noch krassere Stellen in der Bibel, die bringe ich heute Morgen nicht gegenüber dem Heiligen Geist. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus vergeben hat. Das sagt er in einem Zug im Kontext des, wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Bin ich wütend und bitter, betrübe ich den Heiligen Geist. Und das kann man wahrscheinlich fortsetzen. Epheser 5 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, also besauft euch nicht, sondern werdet voll Heiligen Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen, in Lobliedern, in geistlichen Liedern redet, das Wort Gottes täglich bei euch habt, in euren Herzen singt und spielt, sagt Gott für alles Dank im Namen Jesus Christus und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist ein nächster Aspekt im Umgang mit dem Heiligen Geist. Wir kommen zum Ende. Worship Team kann nach vorne kommen. Ich finde es spannend, dass Gott diesen Begriff Ausgießen benutzt. Gott verteilt den Heiligen Geist nicht mit einer Pipette oder einem Teelöffelchen. Es geht nicht um Betupfen, um Besprengen, um zart streicheln, um beträufeln, um infizieren. Bin vorbeigelaufen, war in der Pfingstgemeinde, hab mich infiziert. So quasi beim Vorbeilaufen. Es geht um ein Eintauchen. Es geht um Zeit nehmen, um zu baden. Wir haben am Anfang gesagt, das Ausgießen bedeutet eine rückhaltlose, eine ungehemmte Gabe. Ohne Rationierung. Das nehme ich mit heute Morgen aus dieser Predigt. Johannes 3, Vers 34 sagt Jesus, Gott gibt den Geist nicht im Maß. Nicht begrenzt. Und wenn etwas ausgegossen wird, dann wird der völlige Gegenstand, der Gegenstand völlig durchdrungen, oder? Nimm einen 10 Liter Eimer Wasser und gieß ihn an einen Baum oder über eine Pflanze und das ganze Teil wird erfüllt mit Wasser, oder? Es wird nicht nur benetzt mit einer Pipette. Warum verwendet Gott in der Bibel den Begriff Ausgießen für den Heiligen Geist? Man könnte das Ausgießen heute mit dem Überfluten eines großen Feldes vergleichen, wenn wir Überschwemmungen haben. Nicht mit dem Gießen einer Pflanze oder einer Tröpfchenbewässerung einer Tomatenanlage, sondern das Überfluten eines ganzen Feldes. Dass Gott mich überflutet in meinem gesamten Leben, mein ganzes Leben soll durchflutet sein von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Sich ihm so völlig hingeben, dass er mich besitzen kann, dass ich zu Demut und Gehorsam geformt werde, denn dann fließt Gnade um Gnade. Dass ich mich von seinem liebenden Wasser und Willen ergreifen lasse und dann beginne ich zu frohlocken im Heiligen Geist. Wir lesen da explizit bei Maria, sie frohlockte im Heiligen Geist. Männer und Frauen Gottes frohlockten im Heiligen Geist über Erlebnisse, die du machst, über Zeichen, die du erlebst, über ganz profane Dinge, die du als Zeichen erlebst und die deinen Glauben plötzlich spiegeln und die Gott vom Himmel sendet, um deinen Glauben zu bestärken, dass wir frohlocken, Freunde. Gott sagt, ja, ist klar, da ist die deutsche Fraktion im Himmel. Wir müssen lernen zu frohlocken über den Heiligen Geist, frohlocken über die Gegenwart Gottes, dass sie mich erfüllt, wie ein ganzes Feld erfüllt wird vom Wasser. Und nicht Tröpfchen und nicht Pipette. Es bedeutet, erfüllt zu werden mit der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und die lässt dich fühlen, was er fühlt, was er begehrt, was er will. Die treibt dich zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dann tun wir, was Gott will. Und im Johannes 4, Vers 14, damit schließe ich, sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ich würde gerne einen Moment geben, wo wir ins Gebet gehen können. Und wo wir reflektierend antworten können auf das Angebot Gottes aus dem Alten Testament, aus dem Munde Jesus, aus der Erfahrung im Neuen Testament. Jesus sagt, du kannst es haben. Du kannst es auch sein lassen. Du kannst es nehmen, kommt und trinkt. Ich finde das spannend, dass mit dem Heiligen Geist kein Befehl ist, sondern immer nur eine Einladung an uns Menschen. Du legst fest, ob du kommst und trinkst oder nicht. Du legst fest, wie viel du trinkst, wie viel du mir Glauben schenkst von dieser Lehre, sagt Jesus hier im Wort Gottes. Du legst fest, welche Sichtweise du hast über den Heiligen Geist. Er ist eine Person, aber er kann sich über dich ergießen. Alle Bereiche deines Lebens ergießen, übergießen. Komm, Heiliger Geist, du Geist des Lebens, und übergieße mich, erfülle du mich. Nicht nur heute am Pfingsttag, sondern jeden Tag. Heiliger Geist, ich will dich, ich brauche dich. Ich will mich auch verlästern lassen von Menschen, die das Sprachengebet für schlimm ansehen. Heiliger Geist, ich möchte das Gabenpaket. Ich möchte nicht nur die Versiegelung für den Himmel. Ich möchte leben mit dir jeden Tag hier auf dieser Erde. Ich habe Sehnsucht nach dir, Heiliger Geist, nach der Fülle von dir jeden Tag. Ich habe Sehnsucht danach, Heiliger Geist, mich in dich zu verlieben, denn du wirst mich immer noch mehr mit Jesus verknüpfen. Und die Liebe zu Jesus wird größer werden. Heiliger Geist, ergieß dich auf uns bitte, Herr, auf unsere Gemeinden, auf unsere Familien, auf unsere Lebensbereiche, auf Dinge, wo mein Herz so hart ist. Heiliger Geist, gib uns ein fleischernes Herz, ein Herz der Dynamik, der Veränderung, des Weichen, der Demut. Heiliger Geist, wir wollen, dass das Wasser von dir durch uns fließt. Vergib uns, wo wir dich betrübt haben. Wo wir dir widerstanden haben. Vergib uns, Gott. Und schenk uns ein Verlangen nach dieser Trinität, nach dir Vater, nach dir Sohn und nach dir Heiliger Geist. Und jetzt mach einfach, nimm dir die Zeit und antworte. Wir werden jetzt in den nächsten Song gehen. Öffne dich. Gib dem Heiligen Geist Raum. Wir öffnen die Tür, nicht er. Kommt und nimm das Wasser des Lebens umsonst.